Weiß nicht, was du über die Ferienzeit gemacht hast. Vielleicht waren einige von euch auch in den Bergen gewesen. Und dann manchmal, wenn Bergsteiger, Kletterer, Wanderer so an ein Gipfelkreuz kommen, dann stellen sie sich oben hin und machen ein Selfie davon oder irgendwie bitten jemanden, ein Bild davon zu machen, zu sagen, schau her, wohin ich es geschafft habe. Ich bin ganz oben. Ich habe den Gipfel erreicht. Aber das Kreuz ist eigentlich nicht ein Symbol von unserer Leistung, sondern ein Symbol von Gottes Gnade. Und ich möchte über die richtige Einstellung in Anbetracht des Kreuzes auf uns, auf unsere Gesinnung, auf unsere Einstellung nachdenken. Und ich habe es ganz einfach gegliedert, die Problematik, den Ernst und die Lösung. Fang an mit der Problematik. Das Problem ist häufig, wir überschätzen unseren Verdienst und unterschätzen Gottes Gnade. Und ich dachte mir, naja, wenn ich darüber rede, soll ich mal irgendwie sicherstellen, was ist überhaupt, was ist darunter verstanden, was ist gemeint. Und dann habe ich mal einfach im Duden nachgeschaut, wie die Stolz definieren. Und im Duden findest du, Stolz ist Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz oder eine Leistung. Das heißt, es wird sehr positiv dargestellt in unserer Gesellschaft, ich darf selbstbewusst sein über meine Leistung oder über etwas, das ich besitze. Biblisch gesehen, wenn du Stolz oder Hochmut findest, wie es häufig übersetzt ist, ist das eher die Überschätzung des eigenen Verdienstes. Und Gott sieht dieses als charakteristisch für die Welt an. In 1. Johannes 2, ich habe die Verse 15 und 16 mal hier an der Leinwand, da gibt es diese Aufforderung. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt ist, liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Wenn du letzte Woche hier warst, nicht gerade in der Zeit im Urlaub warst, da haben wir über Neid gesprochen. Das sind quasi so die ersten bisschen, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen. Das, was ich haben möchte, das, was ich sehe und was ich jetzt beneide, was, wenn andere das haben und ich möchte das unbedingt haben. Wenn du es nicht gehört hast, kannst du das gerne nachhören. Aber dann führt er fort und sagt, und der Hochmut des Lebens. Sagt, das ist nicht von Gott, sondern das ist im Gegenteil von der Welt. Das ist die Überschätzung von uns selbst. Und er sagt, das ist nicht die Einstellung, die Gott von uns haben möchte. Und dieser gleiche Ausdruck wird noch einmal in Jakobus gebraucht. Dieses Hochmut, der Ausdruck, der in der Originalsprache dahinter steht, wird nur zweimal gebraucht. Einmal hier und das andere ist in Jakobus 4. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne dazu aufschlagen. Wir werden die Stelle ein paar Mal gebrauchen. Jakobus 4. Und damit wir den Zusammenhang haben, lese ich ab Vers 13 bis Vers 16. Da heißt es nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt, dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurer Großtuerei. Alles solches Rühmen ist böse. Also er gebraucht dieses und sagt, wenn wir planen, ohne Gott mit einzubeziehen, wenn wir einfach denken, ja, ich mache das und ich habe das unter Kontrolle, dann ist das dieser Hochmut des Lebens. Und Gott sagt, das ist nicht von mir, sondern das ist gegen mich. Wenn wir dieses haben, tun wir so, als ob wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft selber unter Kontrolle haben. Und Gott warnt davor, dass wir nicht höher von uns denken, als es sich zu denken gebührt, so heißt es in Römer 12, Vers 3. wie äußert sich das? Wie äußert sich dieses? Einmal kann es eben sein, dass man tatsächlich einfach so plant und so eigenständig ist und sagt, ich mache das, das ist mein Ding, niemand hat mir etwas vorzuschreiben, ich nehme mir das vor, ich mache das, ich setze das durch. Es kann sich auch darin äußern, dass ich nicht bereit bin, Korrektur anzunehmen. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Und in Sprüche hörst du wiederholt davon, dass er sagt, wer nicht hört, ich meine, das ganze Buch ist geschrieben von Salomo ursprünglich an seinen Sohn und er fordert immer wieder auf und sagt, mein Sohn, höre auf diese Warnung. Gottesfurcht bedeutet, das Böse abzulehnen und das bedeutet dann eben auch, auf diese Warnung zu hören. Aber wer hochmütig, wer stolz ist, meint, ich weiß es besser und ich brauche keine Hilfe. Und übrigens, das ist nicht altersgebunden. Das kann ganz jung anfangen und sagen, ja, ich weiß, Mama, Papa haben gesagt, aber wird schon nichts passieren. Kriegt schon keiner mit. Ich mache es trotzdem. Kann aber auch auf der anderen Seite der Altersspanne sein, zu sagen, ja, was hat der Junge denn mir zu sagen? Heutzutage ist doch alles so verdorben, die haben mir gar nichts zu sagen. Ich habe Lebenserfahrung, ich weiß es besser. Und alles dazwischen. Es ist Hochmut des Lebens, wenn ich sage, ich lasse mir von keinem anderen was sagen. Aber ich weiß besser Bescheid als der andere. Mag sein, aber mag sein, sie haben trotzdem eine Perspektive, die mir helfen kann. Und Gott sagt, Hochmut des Lebens ist nicht die Liebe zu Gott, sondern die Liebe zu mir selbst. Und aus dieser Ablehnung der Korrektur folgt dann auch häufig das Anspruchsdenken. Ich habe mir das verdient. Natürlich geht es mir gut. Ich habe ja auch hart dafür gearbeitet. Natürlich kann ich mir das leisten. Ich habe ja auch entsprechend gelernt. Der Familie geht es gut. Ich habe sie ja auch gut erzogen. Ich habe es richtig beigebracht. Oder auch, ich würde so etwas nie tun. So wie die anderen. Ja, das mache ich nicht. Dafür gibt es übrigens auch in der Schrift ein sehr passendes Beispiel. Ich habe es heute Morgen in meiner Andacht gelesen. Ich habe es mir gerade noch in den Notizen hinzugefügt. Habe ich heute Morgen gelesen in Johannes 13 von einem gewissen Petrus. Der hat gesagt, Jesus, ich werde niemals dich verleugnen. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ich bin doch hier der geistliche Anführer. Ja, kann schon sein, dass die anderen dann nicht mitmachen, dass die versagen werden, aber ich doch nicht. Und ich denke, fast alle von euch wissen, wie es ausgegangen ist. Er hat genau so verleugnet, wie der Herr es angekündigt hat. Und der Herr warnt immer wieder davor, dass wir es nicht sagen, ich kann das in mir selber. Er warnt zum Beispiel auch die Korinther in 1. Korinther 4, Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Oder was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ja, was gibst du damit an? Was bist du stolz darauf, wenn du ein Geschenk bekommen hast? Ja, ich weiß nicht, wie es war bei der Verlobung, aber ich denke mal, vielleicht darf ich so viel sagen, ich tippe mal, Sarah, du darfst mich korrigieren, aber sie hat nicht gesagt, na endlich, ich hatte das ja auch verdient. Also mindestens, ne, ich tippe mal sowas nicht. Nee, okay. Ja, normalerweise, wenn wir etwas empfangen, ist es nicht, ja klar, ich habe das verdient. Okay? Und wir müssen uns das bei Gottes Liebe bewusst machen. Es ist nicht, na klar hat Gott mich lieb. Wen denn sonst? Ja, sondern wir müssen erkennen, dass wir uns vor Gott schuldig gemacht haben. Und dass er uns nicht liebt, wegen wie wir sind, sondern obwohl wir so sind, wie wir sind. Obwohl wir Sünder sind, obwohl wir versagt haben, obwohl wir Korrektur abgelehnt haben, obwohl wir unser eigenes Ding gemacht haben, obwohl wir nicht auf Gott gehört haben. Und Stolz kann sich also auf verschiedene Arten zeigen. Ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen. Er kann sich zeigen in der Unabhängigkeit. Ich mache mein eigenes Ding. Haben wir gesehen in Jakobus 4. Ablehnung von Hilfe. Ich brauche das nicht. Ich kann das selber. Ich gehe erstmal ans ganz nach Ende. Die Schuld abschieben. Zu sagen, das war ja nicht meine Verantwortung. Darin ist die Menschheit richtig gut. Schon seit den ersten Menschen, Adam und Eva, haben schon gesagt, nicht meine Schuld. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, ja, die Schlange. Und auf das Herabschauen auf andere. Und dazu will ich jetzt auch noch ein Beispiel geben. Jesus hat darüber gelehrt in Lukas 18. Das nehmen wir auch noch als ein Beispiel mit auf. Lukas 18, ich lese die Verse 9 bis 14. Hier spricht Jesus, Lukas 18, Vers 9, er sprach auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten oder herabschauen dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Klingt doch erstmal ganz gut, ne? Wieder betet, geht an den richtigen Ort, geht an den Tempel und beginnt mit Gott, ich danke dir. Aber dankt er wirklich Gott? Er fährt fort und sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Also es ist nicht wirklich Gott, ich danke dir für das, was du getan hast, für die Vergebung, die du gibst, für die Gnade mit dem, was du mir gegeben hast und wovor du mich bewahrt hast, sondern ich danke dir, dass du mich so gut gemacht hast, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen herum, dieser Vergleich. Und wir tendieren so leicht dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Eine Mannschaft ist ganz stolz, und sagt, wir haben die Meisterschaft errungen. Wir haben gewonnen. Bis sie dann in der nächsten Saison in der höheren Liga spielen und feststellen, so gut, wie wir vielleicht dachten, sind wir dann auch nicht. Kommt drauf an, mit wem ich mich vergleiche. Und Gottes Maßstab ist nicht, gibt es andere, die noch mehr Probleme haben als du, sondern Gottes Heiligkeit. Das ist sein Maßstab. Und den setzt er auch nie herab. Und deswegen ist für niemanden irgendwie der Anspruch da zu sagen, ich bin ja ganz gut, ich kann stolz sein auf wie ich bin. Weil das kann ich nur, wenn ich auf andere schaue, die schlechter sind als ich. Aber das ist genau, warum Jesus dieses hier berichtet und sagt, nein, schaue nicht auf die, sondern schaue auf Gottes Maßstab. Und diese Einsicht hat maßgeblich bei meiner eigenen Bekehrung dazu beigetragen, dann zu sehen, statt ich bin ziemlich gut, ich komme gut zurecht in Schule, ich bin sportlich ganz erfolgreich und so weiter, zu sagen, nee, das ist nicht, wie Gott es primär sieht, sondern er sieht mich als schuldig vor ihm. Nicht einfach schauen zu sagen, ich vergleiche mich mit anderen und finde mich ganz okay. Übrigens, es gab eine Umfrage, wie Leute sich selber einschätzen. 80% der Bevölkerung halten sich für überdurchschnittlich. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja? Aber das ist häufig unsere Selbsteinschätzung. Ich bin doch ganz gut. Aber Gott sagt, nein, mein Maßstab ist, seid heilig, wie ich heilig bin. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja? Und das ist die Problematik. Nun sagst du, naja, ist halt so, keiner ist vollkommen. Ist das denn so schlimm? Und da kommen wir zum nächsten, der Ernst dieser Situation. Die Schuld vor Gott ist nicht eine kleine Unvollkommenheit, sondern eine Todsünde. Mit Todsünde meine ich nicht, dass sie nicht vergeben werden kann. Mit Todsünde meine ich, dass wenn sie nicht vergeben ist, sie zum Tod führt. Das ist, was die Bibel beschreibt. Und Gott sieht den Stolz ein Grundproblem, das sogar zum Ausschluss von seiner Gegenwart geführt hat. Schau mit mir Jesaja Kapitel 14 an. Jesaja, erster der großen Propheten, Jesaja 14, die Verse 12 bis 15. Dort heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und einige streiten sich darüber, über wen genau die Rede ist. Meine Überzeugung ist, dass es von Satan die Rede ist. Ja? Und dass er sagt: Du wolltest dich überheben. Du hast gesagt: Ich setze mich auf Gottes Thron. Er sagt: Nee, du kommst in das Todesreich. Und das zeigt hier den Ernst, den Gott diesem beimisst. Es ist nicht einfach nur eine kleine Sache. Ein Beispiel noch aus Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 12. Da ist König Herodes. Und in den Versen 21 bis 23 wird sein Ende beschrieben. Da heißt es: An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie, an die Bevölkerung. Das Volk aber rief ihm zu: Eines Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Er sagt: Hier ist ein König und der wird von seinen Untertanen angehimmelt. Und Gott sagt: Das ist für mich eine Todsünde. Ich lasse ihn dort von Würmern zerfressen werden. Er stirbt wegen dem, dass er nicht Gott die Ehre gab, sondern sie sich selber nahm. Und Gott sagt explizit, dass dieser Hochmut, dieses: Ich habe dieses verdient, ich bin nicht so schlecht wie die anderen, mich braucht keiner korrigieren, dass ihm das ein Greuel ist. Wir haben im Sommer einige Sprüche angeschaut, Sprüche 16, Vers 5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Er sagt nicht, passiert sofort, aber sagt: Hand drauf, also quasi so, kannst drauf wetten. Ja? Gottes Wort dafür, Gottes Zusage dafür, es wird Konsequenzen geben. Wir verharmlosen Stolz oft, weil wir meinen, ja, das tut ja keinem weh. Aber es tut Gott weh, denn wir ziehen die Aufmerksamkeit auf uns statt auf ihn. Ja, manchmal, wie man es vielleicht bei Sportlern sieht. Ja, die schießen ein Tor oder gewinnen irgendwas und dann stellen sie sich groß dar. Schau auf mich, schau, was ich vollbracht habe, schau, wie toll ich bin, was ich tue. Damit geben wir uns die Ehre, die eigentlich Gott gebührt. Er sagt in Jesaja 42: Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Göttern bildern. Ich bin nicht bereit, das zu teilen, auch nicht mit dir. Ja. Und wir müssen verstehen, dass in unserem Wandel mit Gott, wenn wir wirklich ihm zur Ehre leben wollen, es geht nicht darum, sich selber zu präsentieren, sondern Gott zu repräsentieren. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, damit wir auf ihn verweisen, damit er sichtbar wird. Nicht damit wir im Mittelpunkt stehen. Okay? Wir hatten gerade einige Musiker dabei gehabt. Wir vergrößern das jetzt, machen gleich ein ganzes Orchester draus. Ja? Okay, aber im Orchester, du kannst es nicht haben, dass die Flöte sagt, oh, wir sind immer so leise, uns hört man gar nicht. Ich will mal zeigen, was ich alles kann und blas direkt ins Mikrofon rein, ja, damit man mich hört. Oder der Trommler hinten sagt, hey, das ist mir alles zu langsam hier und ich muss mal richtig draufhauen. Ja? Nee, es klingt nur gut, wenn jeder sein Teil so spielt, dass er im Ganzen dazu passt. Und Gott hat sich die Welt nicht als dein Schauspiel vorgestellt, wo du im Mittelpunkt stehst, sondern als wie ein Orchester, wo wir zusammenwirken, damit sein Wirken, damit sein Werk gehört und gesehen wird. Und unser Ziel und Zweck ist, auf ihn zu verweisen, auf das, was er vollbracht hat. Ja, ich habe das mehrfach schon in Botschaften, auch jetzt im Sommer, wieder verwiesen, dass Johannes der Täufer, der war ja der Prophet, der vor Jesus kam und der auf ihn hingewiesen hat. Siehe das Lamm Gottes. Und weißt du, was bei allen Hinweisschildern das Gleiche ist? Die sind so unterschiedlich, die gibt es an den verschiedensten Orten, aber ich kenne kein Hinweisschild, das auf sich selber verweist. Ich bin das Hinweisschild. Schau auf mich. Hier ist das Zentrum. Nein, ein Hinweisschild ist immer, da geht's nach, keine Ahnung, wo du gerade hin willst oder in die entgegengesetzte Richtung. Aber es zeigt auf etwas anderes als auf sich selber. Und unsere Botschaft ist nicht, schau auf mich, sondern schau auf Christus. Er ist der Retter. Er hat uns geschaffen. Und er ist es wert, angebetet zu werden. Und ich mache mir das auch immer selber wieder bewusst, dass, ne, wenn ich eine Predigt halte und vielleicht das eine oder andere Mal kommt jemand und sagt, hey, das hat mich angesprochen, dann weiß ich, das war nicht so, boah, ja, klar, habe ja auch eine tolle Predigt gehalten. Sondern wenn das anspricht, wenn das verändert, dann war es, weil Gottes Wort lebendig und kraftvoll ist. Nicht, weil ich irgendwas kann. Gottes Wort hat die Kraft und wir vertrauen ihm darauf. Unser Problem ist, wir nehmen oft erst sündige Handlungen ernst, aber Gott sieht die Gefahr in der Einstellung des Herzens. Er wartet nicht erst drauf und sagt, naja, ja, Drogen sind schlimm, Ehebruch ist schlimm, Mord ist schlimm. Das ist schlimm. Wir wollen das nicht herabsetzen. Aber Jesus benutzt dieses, wenn andere sagen, ja, ihr habt doch gehört, du sollst nicht töten. Er sagt, ja, aber wenn du Hass hast in deinem Herzen, dann hast du schon Mord in deinem Herzen begangen. Gott schaut auf unsere Einstellung und er schaut eben auch, was das tut, wenn wir diesen Hochmut haben. Und wenn du noch einmal zu Jakobus zurückgehen möchtest, wir haben jetzt gleich zwei Stellen daraus, da sagt Gott etwas über diesen Stolz, über diesen Hochmut, das er über keine andere Sünde erwähnt. Jakobus 4, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es wird, kannst nachschauen, kannst mir zeigen, wenn du mich korrigieren kannst. Ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, es steht über keine andere Sünde in der Schrift, dass Gott dem widersteht. Es steht wiederholt, dass er das natürlich nicht gut heißt und dass es Sünde ist, aber hier steht explizit, Gott widersteht. Und dieser Ausdruck wird nur gebraucht für die Stolzen, für die Hochmütigen. Aber gleichzeitig, und das ist dann unser Übergang, gibt er auch die Lösung und sagt, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da haben wir unseren Ausweg. Wir können auch nochmal runterschauen zu Vers 10. Demütigt euch vor den Herrn und er wird euch erhöhen. Die christliche Botschaft ist ja gerade, dass wir nicht gut genug sind, aber Gott gütig zu uns ist. Wenn du schon mitliest, können wir noch ein Stück zurückgehen zum Philipperbrief, Philipper Kapitel 3. Da gibt Paulus sein Zeugnis und er sagt, Philipper 3, Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er hatte zwar ein gutes Leben geführt, er war ein Pharisäer, hat sich an so viel, das ging, aus dem Gesetz gehalten, aber er war auch stolz darauf. Er sagte, alles, was ich erreicht habe, das zähle ich wie nichts, sondern ich brauche Christi Gerechtigkeit. Das heißt, wir verteidigen nicht unsere Gerechtigkeit, sondern wir vertrauen auf Christi Gerechtigkeit. Und wie bekommen wir diese? Hat hier schon gesagt, aus Glauben. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, der Ausweg, wie kommen wir da weg, ist zu erkennen, wer bin ich, nicht im Vergleich zu anderen, die etwas nicht so gut können wie ich, die vielleicht in einem Bereich schwächer sind als ich oder mehr zu kämpfen haben, sondern ich vergleiche mich mit Gott und ich demütige mich und sage, hey, ich habe die Welt nicht unter Kontrolle. Aber du hast sie. Ich habe sie nicht geschaffen, du hast sie geschaffen. Ich kann sie nicht retten, du bist für unsere Rettung gestorben. Demütigen uns und wir bekennen unsere Schuld. Und er lädt ein und sagt, und er vergibt uns. Wie oft? Wenn wir unsere Sünden bekennen. Nicht einmal, nicht zehnmal, nicht tausendmal, sondern jedes Mal, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und Jesus hat dieses selber vorgelebt. Und worin zeigte sich das dann auch bei ihm? Wie zeigt sich dieser, wenn ich diesen Weg wirklich gehen will? Wenn du Philipper 3 aufgeschlagen hast, dann kannst du auch Philipper 2 kurz anschauen. Philipper 2, da lesen wir über Jesus. Ich lese jetzt nur die Verse 7 und 8 daraus vor. Da heißt es, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er war demütig, indem er sagte, ich bin bereit, das zu tun, was der Vater von mir möchte. Und selbst wenn es mir das Leben kostet. Aber ich möchte das auch so sagen. Demut ist keine Selbstverachtung, aber eine Wertschätzung von Gottes Gnade. Jesus hatte hier auch nicht zu sagen, ja, ich bin demütig und deswegen bin ich nichts wert. Nee, er wusste, wer er ist. Aber er sagte, ich zeige meine Demut, indem ich mich dem Vater unterordne. Falsche Demut sieht sich als unbrauchbar. Stolz sieht sich als unverzichtbar. Aber wirkliche Demut sagt, Gott muss mich nicht gebrauchen, aber er hat mich geschaffen. Und wenn du sein Kind bist, er hat mich erneuert und er möchte in mir wirken, er will diese Veränderung. Das heißt, die richtige Balance ist die Anerkennung unserer Abhängigkeit von ihm. Und das ist wunderbar dargestellt in noch einer anderen Bibelstelle, 1. Korinther, Kapitel 1. Ich lese auch das noch einmal vor. 1. Korinther, Kapitel 1, ab Vers 28. Da lässt Gott durch Paulus uns schreiben. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wenn ich auf etwas stolz sein kann, dann ist es auf das, was Christus vollbracht hat. Wir dürfen uns rühmen in dem, was er vollbracht hat. Nicht, dass wir es verdient haben, aber dass er es in seiner Gnade getan hat. Und wenn wir das anerkennen, dann führt das auch zu wirklicher Dankbarkeit. Und aufrichtige Dankbarkeit ist das beste Gegenmittel gegen den Stolz. Denn dann meinen wir nicht ständig, ich habe es verdient, sondern Gott hat es mir gewährt. Eine letzte Stelle noch, zwei Passagen daraus, aber in 1. Timotheus 6, dort heißt es in Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns darin genügen lassen. Ich kann zufrieden sein, selbst wenn ich sehr, sehr wenig habe. Er hat nicht gesagt, naja, selbst wenn wir nur eigenes Haus haben, Auto haben, zweimal im Jahr Urlaub machen können, na, dann will ich mir damit genügen lassen. Wenn ich genug Essen für heute habe und was anzuziehen habe. Und so wie ich euch kenne, hat jeder von euch mehr als das. Dann will ich damit zufrieden sein, will ich dankbar sein. Gott sorgt für mich. Und in diesem Zusammenhang schreibt er dann auch Verse 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, also die heute leben, gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Verlass dich nicht auf deine Gaben, sondern vertraue auf den Geber aller guten Gaben. Er sagte, wer Reichtum hat, in welchem Grad auch immer, ja, natürlich wirst du irgendjemanden finden, der noch reicher ist als du. Aber im Vergleich zu den Sklaven, die den Großteil des Neuen Testamentes der Gläubigen ausgemacht haben, geht es uns sehr, sehr gut. Er sagte, setz dein Vertrauen nicht in deine Ersparnisse. Setz dein Vertrauen nicht in das, was du hast, in das, was du bist, in das, was du kannst, sondern in dem, der es uns gegeben hat. Der es uns reichlich darreicht zum Genuss. Wir dürfen das genießen, wir dürfen das, wenn wir dabei nicht die Dankbarkeit vergessen. Wenn wir nicht vergessen zu sagen, Gott, es ist nicht, ich habe das erworben, ich habe das verdient, sondern du hast es mir gewährt. Nun, damit wir auch dort ein gutes Gleichgewicht haben, das bedeutet nicht, dass wir faul sind und uns nicht anstrengen, damit keiner auf die Idee kommt und damit wir nicht zu viel kriegen oder keiner auf die Idee kommt, uns zu loben. Im Gegenteil, wir geben unser Bestes, damit Gott die Ehre bekommt. Aber Gottes Ehre ist nicht diese Formel. Je besser ich bin, desto mehr Ehre bekommt Gott. Das ist es nicht. Sondern je mehr ich Gottes Wirken anerkenne, desto mehr erfreut sich Gott an mir. Nicht je mehr ich leiste, je weniger Fehler ich mache, sondern wenn ich in dem Guten anerkenne, zu sagen, Gott, du hast mir geholfen, du hast mir die Weisheit gegeben, du hast mir die Kraft gegeben, du hast mich geführt, du hast befähigt, ich erkenne dich an, so können wir Gott ehren. Und dann, wenn was schief geht, dann nehmen wir meistens die Unehre nicht auf uns, ja, dass wir auch dann sagen, Gott, ich habe verkehrt gehandelt, aber du hast auch dieses getan und du möchtest das gebrauchen, damit ich lerne. Du willst das in meinem Leben gebrauchen. Ich erkenne auch dort dein Wirken an mir. Und das äußert sich, wenn ich weniger darum besorgt bin, mich auf Erden durchzusetzen, als mich für die Ewigkeit einzusetzen. Wenn wir wirklich so leben, dann zeigt sich das darin, dass es nicht darum geht, ich will das beste Leben hier und jetzt. Weil dann ist es wieder, was habe ich davon? Aber wenn ich Christus wirklich vertraue, zu sagen, er hat das Beste gegeben und er ist hingegangen, eine Stätte für uns zu bereiten, dann vertraue ich darauf und sage, Gott, das ist das Beste, was ich tun kann. Dass ich Schätze im Himmel bereitlege, wo es nicht verrostet, wo niemand kommt und ich Angst haben muss, dass jemand das klaut. Und Jesus ermutigt selbst zu sagen, wir sollen zu ihm kommen. Und er sagt in Matthäus 11, Vers 28, nachdem er gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er Folgendes, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir statt gegen Gottes Wirken zu streben, dass er uns widersteht, weil wir hochmütig sind, stattdessen von Jesus lernen, ihm folgen. Er ist von Herzen demütig. Folge mir nach und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wie das denn? Weil ich nicht mehr machen muss, sondern er getan hat. Es ist nicht mehr, ich muss leisten, damit ich irgendwie angenommen werde, sondern ich bin angenommen vor Gott durch Christus und was er für mich vollbracht hat. Und ich finde Ruhe. Die finde ich nicht im Urlaub, die finde ich nicht in dieser Reise, die finde ich nicht im Chillen, die finde ich nicht in sonst irgendetwas, sondern die finde ich nur, wenn ich sage, Herr, dies ist nicht mein Leben, sondern ist das Leben, das du mir anvertraut hast. Und wenn ich dir folge, dann kann ich wirklich Ruhe haben, weil ich sagen kann, du kümmerst dich drum. Du wirst recht führen und du machst keinen Fehler. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns auch dieses Wort gegeben hast. Und so häufig denken wir, ja, Stolz, das ist immer das Problem der anderen. Aber gerade das zeigt, dass ich nicht ausgenommen bin. Und Herr, wir können dich nur ehren, wenn wir sanftmütig und von Herzen demütig sind. Und du hast in Christus dich so sehr gedemütigt, dass du für uns alle Schuld bezahlt hast. Dass du bereit warst, der du das nicht verdient hast, es auf dich zu nehmen. Und darum wollen wir jetzt auch gleich das Abendmahl nehmen und dir danken. Dir danken, dass du deinen Frieden anbietest für die, die die Vergebung in Christus angenommen haben. Und Herr, wir bekennen, wir brauchen dich. Wir sehen uns so oft als zu gut und sehen von dir zu wenig. Hilf, dass du auch durch das, was wir jetzt gesungen, gehört haben und das, was wir jetzt auch im Abendmahl uns bewusst machen, dass wir sehen, wie gut und heilig du bist und wie schuldig wir sind. Aber dass wir dort nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir dankbar sagen dürfen, ich bin schuldig, aber mir ist vergeben. Und das ist nur durch dein Opfer für uns. Wir danken dir dafür, wir beten dich an und wir bitten, mach uns das immer wieder bewusst und hilf uns, dass wir demütig wandeln mit dir. In Jesu Namen. Amen.